Offside.
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 Infos des DBSV Jugendclub.
Hallo, viele Menschen, die schon mal ein Semester im Ausland studiert haben, berichten, dass das eine ganz tolle Erfahrung für sie war. Dass man dadurch das Selbstbewusstsein stärkt, dass man reicher wird an Erfahrungen, dass man aufgeschlossener wird für andere Kulturen, Erfahrungen macht und Menschen kennenlernt, die man zu Hause so nicht gemacht und kennengelernt hätte, dass man die Sprache vertieft und so weiter und so fort. Das sind alles Vorteile, die man mit dem Auslandsstudium verbindet. Und ich selbst habe zwar nicht im Ausland studiert, aber ich habe da gearbeitet, also da, als wenn das so ein Ort wäre. Und ich kann für mich bestätigen, dass das für mich ein sehr selbststärkendes Erlebnis war. Aber wenn man blind ist, dann ist das natürlich nicht ganz so einfach, wie wenn man sehen kann, ins Ausland zu gehen. Da muss man vielleicht ein paar Sachen noch bedenken oder anders machen. Aber es ist möglich. Und ich spreche heute mit einer Frau, die das gemacht hat. Bei mir ist Jada und ich bin total begeistert, dass sie leibhaftig vor mir sitzt. Wir sind nicht per Zoom verbunden, sondern wir sitzen hier wirklich person to person in einem Raum. Hallo Jada, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Robby, danke, dass ich hier sein darf in dieser sehr schönen Wohnung, sehr ruhig. Man hört Vögel von draußen, es ist wirklich eine sehr schöne Gegend hier. Ich bin Jada, ich bin 24, werde jetzt im Sommer 25. Und ich komme ursprünglich aus Delmenhorst, das ist bei Bremen, und bin da auf eine Grundschule gegangen, später dort aufs Gymnasium gegangen, habe dann Abi gemacht und bin dann fürs Studium nach Hannover gezogen. Dort studiere ich jetzt seit ein paar Jahren Englisch und Politikwissenschaft, offiziell auf Lehramt, aber ich möchte die Lehramtsoption eigentlich streichen und würde dann gerne etwas anderes machen, was, das steht noch nicht ganz fest, ich bin noch im Entscheidungsprozess. Genau, und dadurch, dass ich das Englisch mein Hauptfach ist, muss ein Auslandssemester oder ein Auslandsaufenthalt absolviert werden. Das war sozusagen verpflichtend. Ich hätte das auch irgendwie anders machen können, glaube ich. Also ich hätte auch irgendwelche Sprachkurse oder so machen können oder einen verkürzten Auslandsaufenthalt machen können. Aber ich wollte eigentlich auch sehr gerne ins Ausland. Ich wollte ein Semester in einem anderen Land verbringen. Und das war eigentlich eine perfekte Gelegenheit dann zu sagen, okay, es ist verpflichtend, dann mache ich das einfach. Und es gab einige Partnerunis in Großbritannien, die jetzt aber nicht so interessant waren. Also es waren jetzt keine Städte, die ich sehr interessant fand. Deswegen dachte ich, gehe ich einfach weiter weg und habe mich dann sozusagen für die USA entschieden, weil es einfach ein anderer Kontinent ist und eine ganz andere Kultur und eigentlich ein sehr teures Land. Das Studium kostet sehr viel, gerade für internationale Studenten. Und deswegen habe ich gedacht, diese Gelegenheit habe ich wahrscheinlich nur einmal und dann mache ich das einfach. Genau, und dann bin ich sozusagen von Januar bis Mai in diesem Jahr im Spring-Semester sozusagen in die USA gegangen, nach Nebraska, das ist im mittleren Westen. Es ist im Prinzip in der Mitte von den USA, würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht die Beste in Geografie, aber ich denke schon. Genau, die Winter sind sehr kalt und die Sommer sind, glaube ich, auch sehr heiß. Ich war jetzt nur im Winter da.
Okay, ich hack jetzt nochmal kurz ein, weil bevor wir nach Nebraska fahren, müssen wir nochmal kurz darüber reden. Also wie bereitet man denn so ein Auslandsstudium vor? Jetzt mal abgesehen von der Blindheit, aber was muss man überhaupt machen, um ein Auslandsstudium oder ein Auslandssemester zu studieren? Man muss ja sicherlich irgendwelche Stellen anlaufen, man muss bestimmte Papiere besorgen und so weiter. Was braucht man da?
Ja, genau. Das war schon ein ziemlich langer Prozess. Also es steht ja überall, man soll sehr viel Zeit einplanen. Das stimmt auch tatsächlich. Ich habe erstmal angefangen und mich bei meinem Hochschulbüro sozusagen für Internationales beworben. Die führen dann Auswahlgespräche durch, also an der Uni sozusagen. Und die entscheiden dann, okay, wen schicken wir jetzt dieses Semester ins Ausland. Das war ungefähr, ich glaube, ein Jahr vorher sozusagen oder so 9 Monate im Voraus, würde ich sagen. Genau, bei uns an der Uni war das so, dass die Uni Teil eines großen Netzwerks ist mit ganz vielen Partneruniversitäten auf der ganzen Welt. Das nennt sich ISEP, also International Student Exchange Programs. Und von da gab es dann ganz, ganz viele Unis in den USA, ich glaube über 100 Stück oder so, zwischen denen man aussuchen konnte, beziehungsweise man musste eine Reihenfolge festlegen. Also ich glaube, das meistbegehrte war San Diego, das war auch auf Platz 1 bei mir. Und dann musste man aber noch so, ich glaube, 5, 6 weitere Unis auswählen und dann wurde quasi ausgelost. Genau. Dann war sozusagen dieser Bewerbungsprozess bei ISAP. Da haben die dann ganz viele Unterlagen, wollten die haben und man musste eine Gebühr zahlen. Das waren jetzt in meinem Fall 5.000 Euro. Da drin waren aber die Unterkunft und Verpflegung. Für ISAP oder generell für das Auslandssemester an sich brauchte man auch einen Sprachnachweis. Ich habe das bei TOEFL gemacht. Genau, und das hat auch ziemlich lang gedauert, also auch da muss man ziemlich viel Zeit einplanen. Man bekommt eine Zeitverlängerung und auch einen Nachteilsausgleich in Form von Screenreader und Braillezeile, wenn man möchte. Aber dafür brauchte ich dann einen Attest. Aber das Attest musste auf Englisch sein, weil die Zentrale von TOEFL sich in den USA befindet. Genau, das heißt, ich musste meinen Augenarzt, ich habe es vorformuliert sozusagen, ich habe so ein bisschen die Begriffe recherchiert, was es auf Englisch heißt, die Diagnose. Genau, habe das dann meinem Augenarzt geschickt und gefragt, ob er das unterschreiben kann. Dann habe ich das Attest eingereicht, dann hat es irgendwie sehr lange gedauert, bis die einen Termin vereinbart haben mit einer Prüfstelle sozusagen. Also man kann das nicht einfach so irgendwo machen. Genau, ich musste dann nach Berlin fahren dafür. Und tatsächlich, weil das so lange gedauert hat mit mit der Prüfung sozusagen, musste ich mein Auslandssemester und ein Semester verschieben. Also ich konnte diesen Test einfach nicht rechtzeitig absolvieren. Und dann habe ich gefragt, meine Uni, ob ich sozusagen auch ein Semester später gehen darf. Und die haben eine Ausnahme gemacht und dann ging das. Genau. Ich habe mich dann auch zeitgleich für ein Stipendium beworben bei Fulbright. Die hatten so Reisestipendien. Die decken sozusagen, ich glaube, das waren 2000 Euro. Das deckt einfach die Reisekosten ab. Und da musste man dann auch Motivationsschreiben einreichen. Und was musste man dann noch einreichen? Ich glaube, das Transkript der Noten sozusagen. Genau. Und das habe ich dann zum Glück auch bekommen. Und damit waren eigentlich die größten Vorbereitungen abgeschlossen. Natürlich auch das Visum. Das hat auch ein bisschen gedauert. Ich glaube, so ein, zwei Monate würde ich sagen. Dafür bin ich dann auch nochmal nach Berlin gefahren, in die Botschaft. Und ja, das waren so die größten Schritte oder die Formalia sozusagen, die geklärt werden mussten.
Okay, jetzt würde ich gerne noch mal kurz in Deutschland bleiben. Und zwar, du hast ja gesagt, du studierst an der Uni Hannover. Wie fühlst du dich denn da als Blinde eigentlich aufgehoben? Also kommst du da an alle Lehrmaterialien ran? Oder kriegst du deine Nachteilsausgleiche oder musst du dir die einzeln erkämpfen?
Ich würde sagen, die Uni ist teilweise sehr barrierefrei, beziehungsweise meine Studiengänge funktionieren schon sehr gut. Die Dozenten und Dozentinnen sind sehr flexibel, also immer wenn ich irgendwas gebraucht habe oder so, hat das sehr gut funktioniert. Nachteilsausgleich habe ich auch immer bekommen, das war recht unkompliziert. Genau, also dadurch, dass ich Englisch studiere, war einfach sehr viel Text und das war schon ziemlich gut lesbar sozusagen. Also da gab es jetzt keine großen Barrierefreiheitsprobleme, würde ich sagen. Klar, manchmal waren einige Sachen eingescannt oder so und dann muss ich irgendwie eine OCR drüber laufen lassen. Das war nicht ganz genau, aber also eigentlich geht das alles schon irgendwie.
Okay, und wie kann man jetzt sicherstellen, dass die Zieluni das auch bieten kann? Oder ist das in den USA einfach Standard? Also dass man nicht Gefahr läuft, da hinzukommen und dann auf einmal heißt es aber, für Blinde können wir gar nichts bieten.
Also ich glaube, das war auch einer der Gründe, weshalb ich in die USA wollte, weil ich mit vielen anderen blinden Menschen schon gesprochen habe, die dort waren. Und von denen weiß ich, dass Barrierefreiheit gerade so an Schulen und Unis sehr wichtig ist. Und ich glaube, es gibt auch ein Gesetz, was das vorschreibt. Ich glaube, das heißt Americans with Disabilities Act.
ADA, ja.
Und genau, ADA. Und soweit ich weiß, gibt es da einige ziemlich klare Vorschriften, die erfüllt werden müssen. Ich kenne jetzt die genauen Gesetzestexte oder die genauen Inhalte nicht. Aber wie gesagt, von dem, was ich immer mitbekommen habe, war, dass die Unis eigentlich sehr flexibel waren und Nachteilsausgleiche und alles Mögliche immer genehmigt haben, sozusagen. Es gibt auch ein Angebot, das sich Bookshare nennt. Da sind sozusagen, es ist eine Online-Plattform mit ganz, ganz vielen Büchern. Das meiste davon ist Belletristik, aber es gibt auch einige wissenschaftliche, also so ein bisschen wissenschaftliche Literatur dort. Was gibt es noch? Ich glaube, Zeitschriften gibt es auch. Also wirklich sehr, sehr viele Sachen, die quasi digitalisiert vorliegen für blinde Menschen. Und diesen Account bekommt man durch die Uni und der ist dann auch kostenlos. Genau. Und dann konnte ich sozusagen Bücher, die wir gelesen haben, einfach runterladen. Und ich wusste vorher von Bookshare und ich wusste auch von dem ADA. Und deswegen wollte ich eigentlich auch gerne dahin, weil ich so ein bisschen den Vergleich haben wollte, wie barrierefrei sind diese Unis jetzt wirklich in den USA und was könnte man vielleicht in Deutschland davon umsetzen.
Okay, du hast also quasi das, was ein sehender Mensch auch durchlaufen muss, hast du alles durchlaufen, absolviert. Hast du denn außerdem noch irgendwelche blindenspezifischen Vorbereitungen getroffen? Also weiß ich nicht, was fällt mir ein? Vorher mal hinfliegen und schon mal O&M-Training machen, damit man auch überhaupt weiß, wie komme ich denn von der Unterkunft zur Uni oder sich einen Tastplan ausdrucken oder irgend sowas?
Ja, tatsächlich habe ich so ein paar Vorbereitungen versucht zu treffen. Also ich habe erstmal bei dem ISAP, da musste man ja verschiedene Unis aussuchen und meine Top-Uni war San Diego, das war der erste Platz. Unter anderem, weil San Diego auch eine größere Stadt ist und damit auch etwas mehr öffentlichen Nahverkehr hat, glaube ich, als jetzt andere kleinere Städte in den USA. Die Uni war sehr groß und ich habe mir gedacht, okay, bei einer großen Uni, die hat bestimmt auch mehr Ressourcen für Menschen mit Behinderung oder vielleicht gibt es da schon blinde Studenten, die da schon sind, mit denen man, die man irgendwie kennenlernen kann oder so. Deswegen war San Diego sozusagen die auf Platz 1 bei mir und weil das auch akademisch gepasst hat. Und ich habe ISAP gefragt, ob sie vielleicht nicht diesen Bewerbungsprozess anpassen können bei mir und ob sie mich manuell sozusagen an dieser Uni platzieren können. Also normalerweise ist es ja ein Algorithmus und das wurde ja gelost. Und die haben aber, ich glaube, ich habe es zweimal irgendwie gefragt, ich habe es ein bisschen mit denen diskutiert, aber sind nicht drauf eingegangen. Also das haben sie dann irgendwie nicht gemacht. Dann habe ich versucht, in den 100 Unis, die es gab, also die meisten waren halt so ganz kleine Colleges in irgendwelchen kleinen Städten, wo ich einfach nicht hin wollte und Angst hatte, da einfach nicht mehr wegzukommen, weil es kein ÖPNV gibt und die Unis so klein sind. Deswegen habe ich größere Städte gesucht. Also es gab zum Beispiel eine Uni in Denver. Von Denver weiß ich auch, dass man da, glaube ich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ziemlich gut wegkommt. Denver war auf Platz 2, glaube ich. Und dann habe ich noch ein paar andere rausgesucht. Und Omaha war halt auch da drin, weil die Uni einfach größer war. Und dann dachte ich, okay, größere Uni, wie gesagt, bin ich davon ausgegangen, dass sie auf meine Bedürfnisse besser eingehen können. Dann, als die Uni feststand, also wurde da ausgelost, Omaha war bei mir an der 6. Stelle oder der 5. Stelle, glaube ich. Dann habe ich die Uni angeschrieben und habe mich mit dem Disability Office sozusagen in Verbindung gesetzt und habe denen einfach gesagt, ich bin blind und ich brauche wahrscheinlich die Materialien digital. Dann haben die mir nochmal diesen Bookshare-Account, diesen Link zugeschickt, damit ich das schon mal aktivieren konnte. Hat auch alles funktioniert. Dann habe ich gesagt, dass ich habe ja auf dem Campus gewohnt, in einem Wohnheim. Und ich habe gefragt, ob ich sozusagen in einer Wohnung wohnen könnte, die nicht weit von den Klassenräumen entfernt ist oder von den Vorlesungsräumen. Soweit ich weiß, haben sie das, glaube ich, nicht umgesetzt. Es war schon ein Fußweg und ich habe mich am Anfang auch ziemlich oft verlaufen, aber es ging dann irgendwie. Was habe ich noch gemacht? Ich habe meine Kurse ausgesucht und habe dann meine Dozenten angeschrieben und habe dann auch nochmal mit denen gesprochen, dass ich blind bin und jetzt bald dort studieren werde und dass sie einfach Bescheid wissen. Und ich habe gesagt, dass es sehr wichtig ist, in den ersten ein, zwei Wochen oder drei, je nachdem, wie viel Zeit ich brauche, dass irgendwer mit mir über den Campus läuft und mir alles erklärt. Also wo ist die Bibliothek, wo sind die Vorlesungsräume, wie komme ich vom Wohnheim zu den bestimmten Räumen und so. Genau, das habe ich sozusagen vorher auch schon sichergestellt. Ich glaube, ich bin ja im Januar hingeflogen und wir haben das, glaube ich, alles im November geklärt, soweit ich weiß.
Also, Sie haben dann jemanden abgestellt, der quasi mit dir da über das Gelände geht und dir sagt, wo hier sind die Hörsäle und da ist die Mensa und hier wohnst du und so, solche Sachen.
Genau, also das war jetzt keine O&M-Trainerin sozusagen, das war jemand vom Disability Office. Ich glaube, sie hatte vorher noch kein O&M-Training gegeben, aber ich muss sagen, sie hat das wirklich sehr gut gemacht und sie hat sich auch sehr viel Zeit genommen. Also wir sind wirklich die ersten ein, zwei Wochen sehr, sehr viel über den Campus gelaufen. Das hat sehr gut funktioniert, aber dazu kann ich später nochmal mehr erzählen.
Ja gut, dann fahren wir jetzt mal nach Nebraska. Übrigens ein Bundesland, über das Bruce Springsteen ja eines seiner schönsten Alben geschrieben hat. Nur mal so nebenbei. Kann man sich ja mal auf seinem Streamingdienst dazu rausholen und laufen lassen, um sich ein bisschen einzustimmen. Jetzt nehmen wir uns mal mit. Wie war das? Du kommst dahin, da musst du ja ganz schön aufgeregt sein. Du bist da irgendwie am ersten Tag und wie lief das?
Ja, genau. Es war wirklich sehr aufregend, vor allem, weil das Wetter nicht mitgespielt hat und meine Anreise dann sich verlängert hat um 2 Tage. Also mein Flug musste 2-mal umgebucht werden. Dann war ich irgendwann in Omaha. Ich musste einmal umsteigen. Genau, ich musste einmal umsteigen. Und das, wenn man fliegt als blinde Person, meldet, oder zumindest mache ich das immer so, ich gebe das bei der Airline an. Und beim Check-in sozusagen sage ich dann auch nochmal, dass ich Hilfe brauche bis zum Gate. Beziehungsweise bis zum Flugzeug eigentlich. Genau, und dann kam auch immer jemand und hat mich dann vom Flugzeug abgeholt, zum nächsten Gate gebracht. Und auch als ich dann in Omaha angekommen bin, wurde ich dann vom Flugzeug abgeholt zur Tür gebracht. Und dort war dann zum Glück jemand von der Uni, weil es wie Mitternacht war. Und die hat dann aber freundlicherweise mich abgeholt und dann zum Wohnheim gefahren.
Okay, war das jetzt ein persönlicher Freundschaftsdienst oder machen die das generell bei Leuten, die jetzt da aus dem Ausland kommen und da ein Semester studieren?
Also eigentlich hätte man, glaube ich, einen Uber-Gutschein bekommen, aber der hat wohl aus technischen Gründen nicht funktioniert oder so. Und dann hat sie sozusagen angeboten, mich abzuholen.
Oh, cool.
Also ich würde schon sagen, dass es eher ein Freundschaftsdienst war. Ich weiß nicht, ob sie das bei... Aber doch, ich denke schon, dass sie es auch bei sehenden Menschen gemacht hätte.
Einfach ein netter Mensch. Okay.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay, und wie geht's weiter? Jetzt kommst du zum ersten Mal auf den Campus oder du wohnst ja auf dem Campus, aber du bist jetzt da, triffst zum ersten Mal deine KommilitonInnen und gehst da zur ersten Lesung oder wie war denn das? Man ist doch dann total aufgeregt und
ja, alles. Auf jeden Fall. Also dadurch, dass mein Flug ja verschoben wurde, um mehrere Tage wegen dem Winterwetter, habe ich die Orientation verpasst, also die ersten wichtigen Tage, in denen ich andere internationale Studenten kennengelernt hätte und auch viele wichtige Infos bekommen hätte. Die habe ich dann irgendwie alle so im Nachhinein so Stück für Stück bekommen. Das war natürlich ein bisschen nervig. Ich bin am Samstag angekommen und Montag war schon die erste Vorlesung. Und ich war in einer Wohnung mit drei anderen Studentinnen. Jeder hatte sein eigenes Zimmer, was übrigens auch nicht üblich ist für die USA eigentlich, weil gerade diese College Dorms, sozusagen diese Wohnheime, sind oft für zwei Personen pro Zimmer. Deswegen fand ich es eigentlich sehr gut, dass Omaha da so eine Ausnahmeregelung war. Ich habe an vielen Unis ist das eben nicht so. Das heißt, ich hatte zumindest mein eigenes Zimmer, so wie ich es von Hannover auch gewohnt bin sozusagen. Und dann hat mich diese Frau vom Disability Office, die auch wusste, dass ich verspätet angekommen bin, hat mich dann in den ersten paar Tagen zu den Vorlesungen gebracht, also sind zusammengelaufen. Gleichzeitig haben wir aber auch den Weg geübt, also wir sind, ja genau, sie hat mich sozusagen zum Seminar gebracht, hat mich dann wieder abgeholt und danach haben wir dann noch so 2-3 Stunden lang geübt auf dem Campus. Und das ging dann so 1-2 Wochen lang und dann ging das eigentlich auch schon. Also dann konnte ich auch alleine zu den Vorlesungen und zur Mensa und so.
Okay, und wie hast du dich bei den anderen, ja, bei deinen Mitstudierenden aufgehoben gefühlt? Wie haben die dich behandelt? Hast du da gleich Anschluss gefunden oder wie war das?
Die waren alle sehr nett. Also generell sind Menschen in Amerika sehr höflich. Ich glaube aber, dass es nicht immer so gemeint ist oder nicht ganz aufrichtig ist. Das ist mein Eindruck. Und das Problem hatte ich dann auch an der Uni sozusagen. Also es war generell so, wir waren sehr kleine Klassen oder kleine Kurse. Ich hatte 4 Stück. Das war sozusagen das typische Workload, was man hatte, 4 Kurse. Und wir waren nicht mehr als 15 Leute, würde ich sagen, pro Kurs. Und jeder hatte seinen eigenen Tisch. Das heißt, es gab auch so keine Sitzreihen oder so. Deswegen, dadurch, dass jeder so seinen eigenen Stuhl und seinen eigenen Tisch hatte, waren Gespräche eher unüblich. Also man hat sich reingesetzt in den Vorlesungsraum, Seminarraum. Dann hat man irgendwie gewartet, bis die Dozentin reinkam. Und dann war das Seminar und dann sind alle irgendwie nach Hause gegangen. Also es war sehr schwierig, muss ich sagen, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ich hatte dann eine depressive Episode auch während des Semesters irgendwann, weil alles schon ein bisschen anstrengend war. Und ich habe mit einer Therapeutin gesprochen, die selbst auch blind war, was aber Zufall war. Also sie wusste nicht, dass ich nicht sehen kann und ich wusste nicht, dass sie blind ist. Und dann wurde ich auf einmal zugeteilt. Und sie hat gesagt, dass die Uni an sich, also University of Nebraska, Omaha, ein sogenannter Commuter College ist. Und das heißt sozusagen, dass viele aus den umliegenden Städten oder vielleicht sogar aus derselben Stadt kommen, zur Uni gehen und dann wieder nach Hause gehen oder so. Und sozusagen nicht auf dem Campus übernachten. Also viele, viele bleiben zwar da, aber der Großteil der Studenten eben nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem an diesem Campus, glaube ich, gewesen. Tatsächlich, die Uni hatte, glaube ich, 15.000 Studierende, aber die Uni sie wirkte nicht so. Also als ich auf dem Campus gelaufen bin zum Beispiel, bin ich nicht so vielen Menschen begegnet, wie ich jetzt eigentlich gedacht hätte. Und ich glaube, das hätte ich vielleicht bei der Auswahl der Unis berücksichtigen können. Also es gibt ja diese kleinen College Towns, wo die Stadt zwar sehr klein ist, aber die Uni sozusagen der Hauptfaktor in der Stadt ist und viele Menschen eben dort wohnen, weil die Stadt eben so klein ist und sie dann sozusagen weiter entfernt sind von ihrer Familie. Vielleicht hätte ich so eine Uni auswählen sollen, weil sozusagen dann einfach viel mehr auf dem Campus stattfindet. Also der Campus ist dann quasi eine Stadt in der Stadt sozusagen. Und ich glaube, dann hätte man vielleicht etwas mehr Anschluss gefunden. Also würde ich fürs beim nächsten Mal vielleicht anders machen. Meine Mitbewohnerinnen, wie gesagt, es waren 3 Frauen, die waren auch alle sehr nett. Aber 2 von denen waren schon sehr eng befreundet, die haben auch schon seit 2 Jahren da gelebt und die haben immer zusammen irgendwie irgendwas gezockt, glaube ich, oder so. Das heißt, es war schwierig, mit denen in Kontakt zu kommen. Wir haben ab und zu mal gesprochen, aber es war meistens eher so Smalltalk. Und die andere, die war auch kaum da, also die hatte, glaube ich, auch sehr viel zu tun. Und wenn sie mal da war, war sie auch oft in dem Zimmer. Zwischen uns gab es eigentlich nie wirklich viel Interaktion und das ist auch so geblieben, leider. Aber auch da muss ich dazu sagen, ich habe mich jetzt nicht extrem drum bemüht, dass es sich ändert. Ich würde sagen, wir sind vielleicht beide einfach nicht besonders aufeinander zugegangen, aber es gab zumindest auch keine Streitigkeiten oder keine Konflikte.
Kannst du noch irgendwas erzählen, was dir an Besonderheiten vielleicht aufgefallen ist, was dir im Vergleich, du hast ja auch gesagt, dass du wissen wolltest, wie ist denn, wie lässt sich denn die Uni zum Beispiel mit der in Hannover vergleichen? Ist das auch so barrierefrei und oder gibt es da irgendwelche besonderen Erlebnisse oder Beobachtungen, die du noch teilen möchtest?
Ja, also einmal zum Thema O&M. Das hat mich wirklich am meisten beeindruckt, glaube ich, wie viel Geduld und Zeit die das Office mitgebracht hat, einfach für mich. In Hannover zum Beispiel ist es so, es gibt, glaube ich, den sogenannten Orientierungstag für Studierende mit Behinderung. Ich glaube, da geht man dann an einem Tag sozusagen die wichtigsten Orte entlang. Ich hatte sozusagen nicht nur einen Tag, also ich habe dann gefragt, ob ich das auch irgendwie öfter machen kann und so. Und wir hatten dann auch, ich habe dann auch mehrere Stunden sozusagen bekommen und eine Hiwi war das sozusagen, hat mir dann geholfen, also beziehungsweise O&M so ein bisschen haben wir dann geübt. Aber es war trotzdem nicht so umfangreich wie jetzt in den USA zum Beispiel. Also da sind wir wirklich stundenlang, haben wir auch Sachen wiederholt und es waren dann auch nicht nur so Sachen, die unbedingt wichtig waren für die Vorlesung, sondern zum Beispiel auch das Fitnessstudio, was auf dem Campus war. Da sind wir dann auch reingegangen und haben uns alles in Ruhe angeguckt und so. Also es war schon sehr beeindruckend. Das würde ich mir, glaube ich, für Unis in Deutschland generell auch wünschen, dass man da unbegrenzte oder sehr umfangreiche Möglichkeiten hat, O&M zu bekommen, auch von Seiten der Uni sozusagen. Was gab es noch? Bookshare finde ich ein sehr schönes Angebot, dass man einfach seine Bücher runterladen kann. Also ich musste keinen Dozenten fragen, ob die mir irgendwas digital zur Verfügung stellen können, weil die Bücher einfach schon digital waren. Also ich musste nichts kaufen oder so, ich habe mir einfach die Bücher runtergeladen, kostenlos. Und die Sachen, die quasi nicht in Büchern waren, irgendwelche Artikel oder so, die haben die Dozenten meistens digital reingestellt. Also da gab es nicht dieses Problem mit, oh, ist das irgendwie gescannt, aber irgendwie schlecht gescannt oder erkennt das die OCR nicht oder so. Das Problem hatte ich einfach gar nicht. Was fand ich noch überraschend? Ich glaube, das waren so die größten zwei Unterschiede. Vielleicht so ein bisschen was auch zu dieser politischen Geschichte. Ich habe mich auch oft gefragt, warum ich dort überhaupt jetzt aktuell bin. Auch als die ICE-Fälle passiert sind, also ICE hat im Januar, kurz nachdem ich angekommen bin, einen Demonstranten erschossen. Das hat uns alle sehr schockiert und ich war auch sehr traurig. Ich glaube, alle waren auf dem Campus sehr traurig. Also man hat die bedrückende Stimmung schon sehr gemerkt, auf jeden Fall. Aber ich hätte nicht noch länger warten können, weil ich ja bald mit dem Bachelor durch bin. Und ich wollte sozusagen unbedingt die Infrastruktur dort einfach kennenlernen, also das, was durch das ADA ermöglicht wird. Und ich wollte sozusagen mir selbst einfach angucken. Und ich wusste, dass viele Leute vor allem an der Uni ja auch sehr progressiv sind. Und ich wollte einfach gerade diese Menschen eigentlich auch kennenlernen und mit diesen Menschen in den Austausch treten. Und das ist tatsächlich auch so passiert. Also ich habe Kurse gewählt, die sehr queer waren sozusagen. Also einer war Gender Studies, das andere war indigene Literatur. Also es waren wirklich sehr interessante Kurse. Und sehr linke Kurse, würde ich sagen. Also das Profil war sozusagen sehr, sehr eindeutig. Ich würde sagen, es gab keine einzige Person, die ich jetzt als republikanisch eingeordnet hätte. Und es gab eine sehr starke Diskussionskultur in den Seminaren, was man aus Deutschland auch nicht kennt. Also es gab sehr viele Leute haben von ihren persönlichen Erfahrungen erzählt, während einer akademischen Diskussion sozusagen. Also in Amerika haben sie es irgendwie hinbekommen, sozusagen so eine Brücke zu schlagen zwischen persönlichen Erfahrungen und akademischen Themen. Und das heißt, in der Hinsicht hatte ich, glaube ich, kein Problem. Und es war sehr schön, die Perspektiven von diesen Menschen mitzubekommen. Generell gab es aber auch eine sehr starke Anspannung. Also vor allem in diesen Queer-Kursen sozusagen, einfach weil es sehr viele queere Menschen gab und Trans-Menschen und so, dass die wirklich Angst hatten, dass ihre Rechte sozusagen weggenommen werden. Also man hat das schon sehr deutlich gemerkt. Insgesamt aber eine sehr, sehr schöne Erfahrung gewesen, zu merken, dass sich einfach sehr viele, also ein sehr großer Teil der Gesellschaft, sehr entschieden gegen diese Regierung stellt und gegen rechtes Gedankengut.
Ja gut, dann erzähl doch jetzt mal, was dieses ganze Erlebnis mit dir gemacht hat. Das ist ja kein Spaziergang. Ne? Das muss man, du hast ja erzählt, wie man das vorbereiten muss und man muss auch erstmal den Mut aufbringen, dass überhaupt auch das, also so ein bisschen was zu riskieren und auch irgendwie was Unbekanntes mal in Angriff zu nehmen. Und wenn man das dann irgendwie vollbracht hat, dann ist man doch, dann schwebt man doch irgendwie so auf einer Wolke, kann ich nur sagen. Also, oder wie war das bei dir?
Ja, ich habe auch gedacht, dass ich dieses Gefühl haben werde. Es ist, glaube ich, nicht so ganz eingetreten. Das liegt vielleicht aber auch in meinem eigenen Anspruch. Also dadurch, dass ich nicht so sozial war, wie ich gerne wäre oder gewesen wäre, war ich am Ende so ein bisschen enttäuscht darüber, dass ich jetzt keine Freunde gefunden habe. Ich meine, gut, das ist in 4 Monaten auch sehr schwierig, muss ich sagen, so Long-Term-Freundschaften zu knüpfen. Aber ich habe mich schon so gedacht, naja, ich hätte mehr unternehmen können, glaube ich. Also ich saß jetzt nicht die ganze Zeit in meinem Zimmer alleine, aber es war schon sehr einsam manchmal. Genau, und deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht mit mir selbst. Aber an sich, grundsätzlich, ja, war es schon ein sehr schönes Gefühl dann am Ende.
Wo du deine Therapeutin erwähnt hast, musst du jetzt auch noch erzählen, was sie dir in Bezug auf 924 gesagt hat. Hattest du ja mal in einem Gespräch erwähnt, das fand ich total interessant, weil das ein Blickwinkel war, den ich noch nie so gesehen oder gehört hatte.
Okay, also kurz zu 924, das ist eine Schlafstörung, die, ich glaube, hauptsächlich bin den Menschen betrifft, die keine Lichtwahrnehmung haben.
Ja.
Und da ist die Melatonin- bzw. Cortisolproduktion gestört, dadurch, dass eben die Lichtwahrnehmung fehlt und der Tag-Nacht-Rhythmus verschiebt sich sozusagen immer wieder, immer weiter nach hinten. Und ich habe die Vermutung, dass ich das vielleicht haben könnte, beziehungsweise irgendeine andere Art von Schlafstörung, glaube ich. Aber bei mir ist sozusagen, ich gehe nie zur selben Zeit schlafen und es gibt da wirklich sehr viele Tage, wo ich dann bis 4 oder 5 nicht schlafen kann und einfach nicht müde werde. Und das war auch ein sehr großes Problem tatsächlich, weil ich einfach einige Events oder einige Verabredungen, die ich sozusagen vorhatte mit Leuten, dann absagen musste, weil ich so müde war. Und ich bin auch manchmal einfach nicht zur Vorlesung gegangen. Also ich habe schon versucht, sehr oft hinzugehen, vor allem, weil es auch Anwesenheitspflicht gab. Aber manchmal ging es einfach nicht und dann bin ich zu Hause geblieben. Und dadurch, dass man immer so spät aufwacht und irgendwie so komisch, ist man dann auch irgendwie sehr träge. Und das begünstigt natürlich oder verursacht auch so ein bisschen die depressive Episode. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, den Verdacht, dass sich das so ein bisschen gegenseitig verstärkt. Also wie ein Teufelskreis quasi. Mhm. Und das habe ich der Therapeutin erklärt. Ich habe dann gesagt, dass viele Menschen das nicht so richtig verstehen und dass das auch schwierig ist, zum Beispiel den Dozenten dann zu erklären, warum ich jetzt die Hausarbeit später einreiche oder warum ich jetzt nicht zur Vorlesung gekommen bin oder so. Und da meinte sie, naja, es ist ja im Prinzip so, wie einer sehenden Person, die keinen 24 hat, zu sagen, dass sie bitte jeden Tag um 2 Uhr nachmittags schlafen gehen soll. Und das hat mich wirklich sehr geflasht. Also ich dachte mir, ja genau, also ich sag ja auch nicht zu meiner Schwester oder so, ja, du musst jetzt jeden Tag um 2 Uhr schlafen gehen, weil das einfach nicht gehen würde. Sie würde auch gar nicht schlafen können um 2 Uhr nachmittags, weil es hell ist und weil es einfach nicht funktioniert. Und genauso ist es ja bei mir auch, nur umgekehrt sozusagen. Und das hat mir einfach so ein schönes Gefühl gegeben von, ich werde verstanden und ja, keine Ahnung, einfach so ein sehr freies, wie heißt das? Ich kann es nicht in Worte fassen.
Also das heißt, dass sie quasi gesagt hat, dass man auch, das habe ich von einer blinden Person, die 924 hat, auch nicht verlangen kann, dass sie von 22 bis 6 Uhr bitte schön schlafen soll und dann wach zu sein hat. Das ist eben genauso, als würde man einer sehenden Person sagen, du kannst dich bitte um 2 Uhr nachmittags ins Bett legen, dann, wenn ich auch müde wäre.
Genau, ja, ja, genau, richtig.
Ja, ja, genau, als du das erzählt hast, habe ich auch gleich gedacht, wow, das ist mal, das nimmt diesen Zustand halt auch wirklich ernst und sagt, ja, das gehört halt zu mir, ich bin so.
Ja, und das hatte ich hier zum Beispiel noch nie von irgendwem gehört. Also ich bin hier auch in Therapie, aber ich auch sehr lange schon, aber ich habe das noch nie gehört, auch von Ärzten nicht, dass sie da so verständnisvoll waren und es ernst genommen haben.
Zum Schluss gibt's noch einige Infos für euch. Wir haben in den Shownotes einige Links bereitgestellt. Jada hat ja verschiedene Anlaufstellen genannt, die ihr dort alle findet. Da wäre zum einen Bookshare, der Service, der sich an auf der Website steht, People with Print Disabilities richtet. Druckbehinderung gibt es im Deutschen noch nicht. Also damit sind Menschen gemeint, die entweder die schlecht lesen können, also die normale gedruckte Bücher schlecht lesen können, weil sie entweder blind sind oder kognitiv eingeschränkt sind. Das kann man auch als Privatperson nutzen, kostet dann $79 pro Jahr. Für StudentInnen und SchülerInnen ist es gratis. Und man muss dann halt da dann seine Behinderung nachweisen und hat dann Zugang zu allen möglichen, auch sehr aktuellen Büchern und eben auch ganz viel Belletristik, was Jada ja schon gesagt hat. Dann gibt's einen Link zum International Students Exchange Program ISAP, also die Leute, die für Jada das mit der Uni organisiert und abgewickelt haben. Dann gibt's einen Link zur Deutschen Fulbright-Kommission. Fulbright ist ja diese Stiftung, bei der man Stipendien für Studien oder Semester in den USA beantragen kann. Und schließlich gibt es einen Link zum TOEFL, also dem Test of English as a Foreign Language, der ja von ganz vielen Unis und Firmen weltweit anerkannt und auch gefordert wird. Da gibt es einen Link zur Educational Testing Service Website. Ja, dann wünschen wir euch viel Erfolg und kommt gut klar da draußen. Der Offside-Podcast wird herausgegeben vom dbsv-Jugendclub. Redaktion dieser Ausgabe Robby Sandberg. Feedback gerne an r.sandberg@dbsv.org.